Wenn wir unser Gliederungsblatt zur Hand nehmen, um eine Standortbestimmung zu machen, wir haben hier von den vier Seiten der Größe Gottes gesprochen, die dargestellt werden in Hesekiel 1. Das erste war der Stier, die Unveränderlichkeit Gottes. Gott ist unveränderlich, dargestellt symbolhaft in diesem Stier. Das zweite war die Allwissenheit Gottes, dargestellt in dem Menschengesicht, der Mensch als intelligentestes Wesen, jetzt potenziert zur Unendlichkeit, ist dann, das ergibt die Allwissenheit. Das dritte kommt jetzt, das ist Gottes Allgegenwart, das ist der Adler, potenziert zur Unendlichkeit, Schnelligkeit, potenziert zur Unendlichkeit, gibt Allgegenwart. Also wenn wir das ins Unendliche steigern. Gott ist allgegenwärtig. Das ist einmal allgemein. Gott ist allgemein, allgegenwärtig. Da gibt es einige Stellen. Ich sage jetzt nur eine. Über eine werde ich morgen predigen. Das ist Psalm 139. Die andere ist Jeremia 23, Vers 23 und 24. Das möchte ich gerade vorlesen. Bin ich nur ein Gott aus der Nähe, spricht der Herr, nicht auch ein Gott aus der Ferne? Oder kann sich jemand in Schlupfwinkeln verbergen und ich sehe ihn nicht? Spricht der Herr, bin ich es nicht, der den Himmel und die Erde erfüllt? Gott ist es, der Himmel und Erde erfüllt, und zwar mit seiner Gegenwart. Gott hat die Erde erschaffen, die Welt erschaffen, das Universum erschaffen. Wie, stellen wir uns das mal vor, wie einen Raum, wie ein Zimmer. Und dieses Zimmer hat er ausgefüllt mit seiner Gegenwart, und zwar unsichtbaren Gegenwart. Das heißt, es gibt keinen Schlupfwinkel, wo Gott nicht ist. Weil Gott überall ist, deshalb weiß er alles. Es hängt zusammen, die Allwissenheit Gottes und die Allgegenwart Gottes. Jeremia 23, Vers 23 und 24. Das hat ja der Apostel Paulus auch schon gesagt. Er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns. Hat er in Athen gepredigt. Also Gott ist ein Gott der Nähe und ein Gott der Ferne. Er ist überall. Es gibt keinen Schlupfwinkel, wo Gott nicht ist. Das ist auch wichtig, wenn man das schon Kindern beibringt. Die staunen, wenn man ihnen das erklärt. Dass Gott überall ist. Das ist tröstlich und anspornend und abschreckend. Tröstlich für den, der Hilfe braucht und so weiter. Abschreckend vor Sünde, weil Gott gegenwärtig ist. Mir ist es mal so gegangen, wir hatten einen Gast im Haus und ich wusste gerade nicht, wo er war. Und ich hatte mit meiner Frau eine Meinungsverschiedenheit in irgendwas und ich habe halt ein bisschen, ja, es kamen so Worte hin und her und plötzlich merkte ich, dass der Gast im Nebenzimmer sitzt und alles zugehört hat. Dann habe ich gedacht, oh. Aber dann kam mir noch der Gedanke, ja, und Gott, jetzt hast du an den Gast gedacht. Und Gott ist doch viel, viel ein wichtigerer Gast. Da wurde mir bewusst, wie Gottes Gegenwart, das Bewusstsein der göttlichen Gegenwart uns beeinflussen kann, dass wir richtig uns benehmen. Nicht anders. Wenn wir Gott sehen würden, die ganze Zeit, wenn er sich sichtbar machen würde, wie würde ich dann leben? Würde ich genauso leben, wie ich lebe? Da kann man sich prüfen. Wie würde ich reden? Wie würde ich denken? Also allgegenwärtig bedeutet, dass Gott überall ist und dass er bei allen und in allen Dingen nahe ist. Er ist nicht beschränkt auf einen Ort und er ist auch nicht beschränkt auf eine Zeit. Aber es ist nicht nur so, dass Gott diesen Raum, wenn wir uns das wieder vorstellen, Gott hat diesen Raum erschaffen, das ist das Universum und das füllt er alles aus. Er ist auch größer. Er ist darüber hinaus noch, auch noch, überall. Er ist noch größer als das, was er geschaffen hat. Der Schöpfer ist immer größer als das, was er geschaffen hat. Wenn ein Töpfer einen Tonkrug herstellt und wir stellen dann den Tonkrug hin oder dieses Porzellangefäß, ja, wir stellen das hin und stellen daneben den Töpfer, dann sehen wir, dass der Töpfer größer ist als das, was er gemacht hat. Er ist auch klüger als das, was er gemacht hat. Der Schöpfer ist immer unendlich viel, in dem Fall Gott als Schöpfer ist unendlich viel größer als das, was er machte. Das ist für uns so gewaltig, wir sind sein Geschöpf und dürfen trotzdem über ihn nachdenken. Das wäre genauso, wie wenn jetzt dieses Gefäß hier anzufangen nachzudenken über den Klaus. Was für begrenzte Gedanken kann sich so ein Gefäß machen über den Klaus? Was für begrenzte Gedanken können wir Menschen uns über unseren Schöpfer machen? Das ist ungeheuer. In Epheser 4 steht auch was Ähnliches. Epheser 4, Vers 10. Er ist hinaufgestiegen über alle Himmel, damit er alles fülle. Jesus Christus ist hinaufgestiegen in den Himmel gefahren, um dann alles zu füllen. Das heißt, die Maria Magdalena braucht keine Angst zu haben. Sie wollte immer bei Jesus sein, die Maria Magdalena. Die war von 7 Dämonen besessen. Die hat Furchtbares erlebt in ihrem Leben und dann hat Jesus sie befreit und dann wollte sie immer bei Jesus sein. Sie ist mit ihm gegangen durch die ganzen Dörfer und bis nach Jerusalem. Sie war immer dabei und dann am Grab, am Kreuz, als Jesus gekreuzigt wurde. Maria Magdalena war da. Sie wollte bei Jesus sein und dann, als Jesus ins Grab gelegt wurde, wollte die Erste sein, die am Grab ist. Kam mit den anderen Frauen zum Grab und dann war er weg. Und das hat ihr den Boden unter den Füßen weggenommen. Und dann steht Jesus da und sagt, ich bin da. Und dann geht sie hin und wirft sich zu Füßen und klammert sich an seine Füße. Und als ob sie sagen würde, ich lasse dich nie mehr los. Und dann sagt Jesus, fasse mich nicht länger an. Ich fahre auf zu meinem Vater. Aber das sollte ihr ein Trost sein, denn wenn der Herr Jesus auffährt zum Vater, dann kommt er auch gleichzeitig dann wieder oder kommt gleich danach wieder im Geist und dann füllt er alles, sodass Jesus dann immer gegenwärtig ist bei der Maria Magdalena. Sie kann immer mit dem Herrn dann sein. Sie braucht ihm nicht nachzulaufen, er ist dann immer bei ihr, sogar in ihr, ab Pfingsten. Und das ist das Wunderbare für einen Christen, die Gegenwart Gottes im Besonderen, die besondere Gegenwart Gottes für den Christen. Gott ist also allgemein gegenwärtig in seiner Schöpfung, aber Gott ist in besonderer Weise gegenwärtig dort, wo man ihn fürchtet. Das ist sogar schon im alttestamentlichen Sinne zu verstehen und im neutestamentlichen Sinne. Im alttestamentlichen Sinne heißt es, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Der ist rundherum um die, der ist zur Stelle, der Herr ist zur Stelle für die, die ihn fürchten. Der ist nahe für die, die ihn anrufen. Psalm 34, Vers 8. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Aber auch im neutestamentlichen Sinne, der Herr ist in mir und um mich herum, beides. Die Gemeinde der Thessalonicher, 1. Thessalonicher 1, Vers 1, an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott. Die Gemeinde ist in Gott. Also er ist rundherum, sie ist in ihm drinnen. Näher geht's nicht. Wenn du eine Flüssigkeit hast, jetzt habe ich keine mehr drinnen, wenn ich ein Glas Wasser habe, voll mit Wasser, und ich tauche meinen Finger hinein, dann ist der Finger im Wasser drinnen. Näher geht es nicht. Doch, eines wäre noch möglich, dass das Wasser in den Finger geht. Also wenn ich jetzt einen Schwamm nehme, dann habe ich beides. Da habe ich den Schwamm im Wasser und das Wasser im Schwamm. Und genauso ist das geistliche Leben. Ich bin in Christus, und Christus ist in mir. Die Gemeinde ist in Gott und Gott ist in uns. Er wohnt in uns. Und diese Nähe soll uns mit mit heiliger Ehrfurcht, aber auch mit dem Wunsch erfüllen, dass wir ihm entsprechend uns benehmen. Das ermutigt uns zum Beten. Wenn wir wissen, dass der Herr nahe ist, das ermutigt uns zum Beten. wenn wir am Morgen aufwachen und wir wissen, der Herr ist nahe, egal wie ich mich fühle, dann ermutigt mich das zum Beten. Das erste Wort, das ich spreche, möchte ich jeden Tag mit dem Herrn gesprochen haben, nicht mit einem Menschen. Psalm 73, Vers 28, die Nähe Gottes ist mir köstlich, sagt der Asaf. Die Nähe Gottes ist mir köstlich. Das ist was Kostbares. Schon ein Mensch im Alten Testament konnte das sagen. Und dann sagt der Herr Jesus in Matthäus 18, Vers 19 und 20, wo zwei oder drei, wie geht's weiter?
In meinem Namen versammelt sind.
Ja.
Da bin ich mitten unter ihnen.
Ja. Ganz genau genommen heißt es, wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind. Das Griechische hat hier eine Richtung. Wohin versammelst du dich? Nicht nur wo versammelst du dich, das heißt, wo zwei oder drei zu Jesus Christus hin sich versammeln. Das heißt, hier kommen ein paar Christen zusammen und sie versammeln sich und schauen jetzt gemeinsam zu Jesus hin, geistlich gesehen. Das heißt, sie sprechen zu ihm. Sie versammeln sich zu ihm hin. Und da ist er in besonderer Weise gegenwärtig. Und hier heißt das, da bin ich und mitten unter ihnen heißt hier aktiv, ist hier gemeint, aktiv. Das heißt, ich wirke etwas unter ihnen. Ich tue, was sie bitten. Wenn zwei oder drei eins werden im Gebet, worum es ist, irgend ist, dass sie bitten, das wird ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Also da ist er wirkend und aktiv und Gebete erhörend unter uns tätig. Ein Mädchen wurde mal gefragt, was sie gemacht haben am Sonntag. Ich glaube, in der Schule hat man sie gefragt, was hast du am Sonntag gemacht? Und da hat sie gesagt, wir haben uns zum Herrn Jesus hin versammelt. Das haben mir die Eltern beigebracht. Aber ist schön, oder? Wir haben uns zum Herrn Jesus hin versammelt. Die hat es genau erfasst. Oder die Eltern, die ihr das beigebracht haben. Wir gehen nicht in die Gemeinde am Sonntag, sondern wir gehen in einen Gemeindesaal, aber wir versammeln uns zum Herrn Jesus hin. Das ist viel wichtiger. Ja. In die Gemeinde geht man nicht übrigens. In die Gemeinde, in die Versammlung geht man oder in einen Saal geht man, aber in die Gemeinde, die ist man. Ja, ich bin Gemeinde. Ich bin ein Teil der Gemeinde und wenn ich mich mit anderen Christen versammle, dann gehe ich nicht in die Gemeinde, sondern dann versammle ich mich mit anderen Christen hin zu Jesus Christus. Also das ist die Gegenwart. Die Gegenwart Gottes, die ermutigt uns zum Beten. Und die ermutigt uns zu einem heiligen Leben. Lukas Kapitel 5, Vers 8, als letzter Vers hier noch. Als der Simon Petrus auf dem Schiff war und dann merkte, wie Jesus Christus war auch am Schiff, und er merkte, wie Jesus Christus recht hatte, als er sagte, du lasse dein Netz dort aus und hol die Fische. Zuerst wollte er nicht. Dachte er sich, naja, der Herr Jesus, der versteht nichts vom Fischen. Er versteht was vom Predigen, aber nicht vom Fischen. Da ist da nicht Fachmann auf dem Gebiet. Aber dann ging der Petrus das erste Mal in seinem Leben ging er arbeiten, nicht um der Arbeit willen, sondern einfach, weil Jesus gesagt hat, geh arbeiten. Und dann hat er seine blauen Wunde erlebt. Der Petrus ging nur arbeiten, weil Jesus sagte, geh arbeiten. Er ging nicht arbeiten, um Geld zu verdienen an dem Tag. Und dann hat Jesus ihm gezeigt, wie viel Geld man verdienen kann, wenn man auf den Befehl von Jesus arbeiten geht. Aber dann fiel er auf die Knie nieder und sagte, geh hinaus von mir, weil ich ein sündiger Mensch bin, Herr. Die Gegenwart Jesu Christi wurde ihm jetzt erst bewusst. Vorher hat er ihn auch gesehen, den Herrn Jesus, aber jetzt sah er sich Gott gegenübergestellt. Denn Verwunderung hatte ihn umfangen und alle, die mit ihm waren, über den Fischfang. Das war Lukas Kapitel 5, Vers 8. Also einiges über die Gegenwart, die Allgegenwart Gottes. Viertens, vierte Seite der Größe Gottes, eine vierte Seite der Größe Gottes wird dargestellt durch den Löwen. Der Löwe als das Tier der Stärke, der Kraft, ins Unendliche gesteigert, gibt Allmacht. Allmacht. Gott ist der Allmächtige. El Shaddai, Gott der Allmächtige, der Machthaber über alles. El Shaddai. Das kommt öfters vor. Übrigens, es ist interessant, wenn ihr mal ein Studium macht in der Bibel, das schaut euch an, wann kommen die Gottesnamen zum ersten Mal vor. Immer wenn sie zum ersten Mal vorkommen, stehen sie an ganz wichtiger Stelle. Wenn das erste Mal Gott gesagt wird, dass Gott der Höchste ist, der Himmel und Erde besitzt, dann ist es eine Schlüsselstelle. Ja, das war in 1. Mose 14, wo der Melchisedek dem Abraham entgegengeht. Und gerade an der Stelle sagt ihm, wird er erinnert, dass Melchisedek ein Priester Gottes des Höchsten ist, der Himmel und Erde besitzt. Und an dieser Stelle hat es Abraham gebraucht, denn es kam auch noch jemand entgegen. Nicht nur Melchisedek kam auf Besuch, sondern auch der König von Sodom kam. Und der König von Sodom, der wollte den Abraham belohnen mit reichen, reichen Gütern. Und bevor er kam, schickte Gott den Melchisedek. Und Abraham lernte, dass Gott alles besitzt. Und dann kam der König und sagt, jetzt kannst du haben, alles. Alle Beute schenke ich dir, sozusagen. Und dann sagt Abraham, nicht so. Du sollst nicht sagen, du habest Abraham reich gemacht. Ich nehme nichts von dir, außer das, was die Männer schon verzehrt haben, die im Krieg gekämpft haben. So hat Gott ihn vor einen Fehler bewahrt, indem er ihm den Namen Gottes vorher geoffenbart hat. Ich bin der Höchste, ich besitze alles. Und du brauchst nicht von Menschen was anzunehmen. Wunderschön. Das sind so Schlüsselstellen. Gott der Allmächtige, El Shaddai, ist Gott, der alle Macht hat, der alle Kraft hat, der alle Autorität besitzt, der fähig ist zu tun, was immer er will. Einige Bibelverse. 1. Timotheus 6, Vers 15. Kann jemand vorlesen? Der selige und alleinige Machthaber. Bitte? Der selige und alleinige, der glückliche und alleinige Machthaber. Gott ist der Einzige, der alle Macht hat. Nur Gott. Übrigens, manchmal hat er sogar den Namen Macht. Statt Gott steht einfach Macht. Der Herr Jesus hat das einmal gesagt. In Markus 14 sagt der Herr Jesus, ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht. Er hätte sagen können, zur Rechten Gottes. Er sagt, zur Rechten der Kraft. Weil Gott der Mächtige ist, bekommt er einfach den Namen Kraft oder Macht. Er ist der Inbegriff der Macht. Oder zur Rechten der Majestät in der Höhe. Gott ist souverän, darüber habe ich gestern schon was gesagt, werde ich mich nicht lange aufhalten. Nur ein paar Verse, dass Gott souverän ist, das heißt, er kann tun, was er will. Hiob 23, Vers 13 zum Beispiel. Wer kann seinen Sinn ändern? Was seine Seele begehrt, das tut er. Oder Hiob 42, Vers 2. Ich weiß, dass du alles vermagst und kein Vorhaben kann dir verwehrt werden. Seine Macht ist also souverän. Seine Macht ist unbegrenzt. Unbegrenzt. Er kann alles tun, was er will, allerdings er will nicht alles tun, was er kann. Das ist auch das Wunderbare, dass man immer beachten soll. Gott, der fähig wäre, alles zu tun, was er will, hat sich aber selber begrenzt, das ist seine Freiheit, er hat die Freiheit, sich selber mal zu begrenzen, und er tut einige Dinge nicht, die er könnte, aber er tut sie nicht. Zum Beispiel, er kann nicht lügen. Er kann nicht gegen sein Wesen handeln. Dazu hat er sich entschlossen. Er will auch gar nicht. Das ist ja klar. Wer würde sich widersprechen? Bitte.
Ich denke ja nicht, dass Allmacht heißt, dass er alles machen kann.
Aha, gut. Das nämlich?
Und ich denke, dass Gott nicht lügen kann.
Gott kann nicht lügen.
Nein.
Weil er sich dann wäre er nicht Gott, dann würde er sich selbst widersprechen. Allmacht ist vielleicht besser übersetzt mit Macht über alles. Er hat Macht über alles. Er ist der Machthaber über alles, was gibt, was regiert, was König ist und so weiter. Er hat Vollmacht über alles. Die Macht ist unbegrenzt. Er kann aber sich selber nicht verleugnen. Gott kann sich selber nicht verleugnen. Gott kann nicht gegen sein eigenes Wesen handeln. Das sagen die, da ist ein großer Unterschied zu den Moslems, die sagen, Gott kann sich selber verleugnen. Gott kann selber sich gegen sich sein und so weiter. Gott kann nicht sündigen. Gott kann nicht sündigen. Das wäre gegen sein Wesen. Gott kann nicht untreu sein. Das geht nicht. Ein Gott, der untreu ist, ist kein Gott. Damit hört alles auf. Deshalb ist Allah niemals ein Gott. Der Gott der Moslem ist kein Gott. Der ist untreu, deshalb kann er kein Gott sein. Treue gehört zum Gottsein. Wenn jemand untreu ist, dann ist er unberechenbar, unbeständig und ja, man kann sowas nicht vertrauen. Ja, zwei Schlussfolgerungen von dieser Allmacht Gottes für uns. Die erste Schlussfolgerung: Wir sind von ihm abhängig, wir können ohne ihn nichts tun. Und die zweite Schlussfolgerung: Mit ihm können wir alles tun. Wunderbar, oder? Die erste Schlussfolgerung steht in Johannes 15, Vers 5. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und die zweite Schlussfolgerung steht in Philipper 4, Vers 13. Mit meinem Gott kann ich alles. Christus hat mir die Kraft gegeben, alles, allen Situationen gewachsen zu sein. Philipper 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich kräftig macht, Christus. Das sind die zwei Schlussfolgerungen. Ohne ihn können wir nichts, wir sind völlig abhängig von ihm, und mit ihm können wir, wenn wir in seinem Willen stehen. Also Psalm 18, mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen. Mit meinem Gott kann ich. Ich schaue gerade was nach. 1. Mose 17, Vers 1. Mit dem möchte ich schließen. 1. Mose 17, Vers 1 ist das erste Mal in der Bibel, wo das Wort der Allmächtige vorkommt. El Shaddai, Gott der Allmächtige. Das steht an entscheidender Stelle. 1. Mose 17, Vers 1. Was war da? Warum ist das, das dürft ihr jetzt ein bisschen, ich soll nicht immer die ganze Zeit reden. Warum war das so wichtig, gerade an dieser Stelle? Ja. Ja. Und der Abraham hat sich gedacht, dann muss ich mir aushelfen. Vorher. Und dann hat Gott ihm gesagt, ich bin der Allmächtige, du brauchst dir nicht selber zu helfen. Du bist abhängig von mir und du kannst durch mich. Ohne mich kannst du nichts und mit mir kannst du. Ich bin der Allmächtige. Ich bin in der Lage, dir einen Nachkommen zu verschaffen, auch wenn du so alt bist. Und dann heißt es, Abraham glaubte an den Gott, der aus dem Nichtseienden das Seiende hervorruft, lesen wir das in Römer Kapitel 4. Vers 17. Ja, ich habe eine andere Übersetzung sagt, der das Nichtseiende hervorruft wie Seiendes. Das heißt, der das, was nicht vorhanden ist, hervorruft und es ist da. Genau wie die Verena gelesen hat. Der über die Hoffnung hinaus, auf Hoffnung hin, glaubte, um ein Vater vieler zu werden. So wie gesagt ist, so wird deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben achtete er nicht auf den eigenen schon erstorbenen Leib, er war etwa 100-jährig, noch auf das Absterben des Mutterleibes der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde innerlich stark, mächtig im Glauben, gab Gott die Ehre und er hatte die volle Gewissheit, was Gott verheißt, das ist er auch imstande zu tun, das kann er auch tun. Gott ist fähig, Gott ist in der Lage, das zu tun, was er verheißt. Und deshalb, weil Gott ihm geoffenbart hat, er ist der Allmächtige. Deshalb wurde der Glaube von Abraham hier so gestärkt. Also Gott ist so gnädig mit uns, er zeigt ein neues Wesen, einen neuen Charakterzug seines Wesens, um uns zum Glauben zu verhelfen. Er zeigt dem Abraham, ich bin Gott der Allmächtige, damit der Abraham lernt, einem Gott zu vertrauen, der alles kann. Okay, damit möchte ich schließen.